Naja, aber auf jeden Fall, mit dieser Ahnung der Methode wird eben dieses wahnsinnige System, was uns überfällt, und wir wollen auch gleich tatsächlich einige Beispiele durchlaufen und vielleicht wird sie das auch ein bisschen erschlagen, aber ich möchte auch gar nicht, dass Sie die Beispiele für sich nehmen und versuchen jetzt genau die Beispiele zu verstehen, sondern es geht nur darum, einen Eindruck davon zu kriegen, wie diese Methode sich bei Hegel zeigt. Das ist unser Ziel mit den jetzt gleich folgenden Beispielen, die wir also nicht für sich durchdiskutieren wollen, die wir nicht sozusagen meinen, dass Sie sie verstanden haben sollen hinterher. Aber wenn man ein paar dieser Beispiele kennengelernt hat, kriegt man vielleicht eine Ahnung davon, wie sich diese Methode in Hegels System darstellt. Also möchte ich Sie einerseits gleich überfordern und zuschütten mit einem Schnelldurchlauf durch einige Teile des Systems, aber andererseits Sie auch ermuntern zu sehen, dass es gar nicht so schwierig ist, weil es geht wesentlich darum, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wir immer wieder diese drei Schritte finden werden und immer wieder feststellen werden, wie alles das Gleiche doch letztlich ist. Und also es gar nicht so viel ist, sondern auch letztlich immer nur wieder das eine ist. Ja, als erstes Beispiel nehmen wir den ersten Gedanken der Logik, den Anfang der Logik, der Form. Und das erste muss das Einfachste sein, muss das Abstrakteste sein, was also von allen Unterschieden, die wir in der Welt oder auch in den Gedanken feststellen, abstrahiert. Wir heben also die einfache Einheit der Abstraktion für sich hervor und das Einfachste vom Einfachen, das Abstrakteste des Abstraktesten und damit den allerersten Punkt des Systems, womit die ganze Logik losgeht, ist das reine Sein.
Ich kann das ja hier mal demonstrieren, also das ist ja hier erstens Logik, zweitens Natur, drittens Geist. Wenn ich also auf das Erste klicke, dann bin ich beim Ersten bei der Logik. Wenn ich hier wieder auf das Erste klicke, bin ich bei der Unmittelbarkeit. Wenn ich nochmal wieder auf das Erste klicke, bin ich bei der Tier. Und wenn ich nochmal drauf klicke, bin ich hier. Und hier bin ich erst bei dem allerersten Anfang.
Das
ist das, was...
Das erste, das reine Sein. Das heißt, ich gehe da tiefer.
Genau.
Diese Ecke hier.
Genau. Wenn ich in die Mitte klicke, komme ich wieder eine Ebene höher. Wenn ich immer wieder in die Mitte klicke, komme ich wieder zum Anfang zurück, also zum System zurück. Wenn ich ja so in eine Seite klicke, gehe ich immer tiefer in das System hinein. Und wenn ich immer wieder auf die linke Seite klicke, komme ich zum Anfang.
Die linke entspricht immer dem ersten Moment der Methode, das zweite immer der Differenz und das dritte wieder der konkreten Einheit. Also die Logik entspricht dem Moment der einfachen Einheit, die Natur dem Moment der Differenz und der Geist die konkrete Einheit. Allerdings haben wir jetzt in der Logik auch wiederum die gleiche Stellung. In jeder Unterstufe haben wir wieder die gleiche Stellung. Aber wenn wir jetzt immer links sozusagen gucken, gehen wir also ins Erste vom Ersten, vom Ersten, vom Ersten und fangen also ganz unten links in der Ecke mit dem allerersten Gedanken, wo die Logik beginnt, an mit dem reinen Sein. Und das reine Sein, was ist das reine Sein? Wenn es die Abstraktion von allem ist, wenn alle Unterschiede weggelassen wurden, wenn es das Einfachste vom Einfachen ist, dann hat es welchen Inhalt? Kein. Und ist in der Tat nichts. Das heißt, es ist genau das, was wir für sein Gegenteil halten. Machen wir das Bild mit der Methode. Wir sehen also, das ist das sozusagen berühmte Dialektische. Das reine Sein ist genau das Gleiche wie das Nichts. Das Nichts, Sein und Nichts ist genau der Gegensatz. Einen größeren Gegensatz kann man sich gar nicht vorstellen zunächst. Sein oder Nichtsein, das ist doch der perfekte Gegensatz. Aber wir sehen gleichzeitig, dass sie auch das Gleiche sind. Die sind nicht nur das Gleiche, sondern sie sind, oder in diesem Falle sollen sie nur unterschieden sein, aber egal. Sie sind sozusagen entgegengesetzt und das Gleiche. Sie sind entgegengesetzt und schlagen ineinander um. Denn das Nichts zeigt sich genauso wieder ein Gesetztes zu sein. Ein inhaltsleeres, aber doch Gesetztes. Und damit das Gleiche, das reine Sein zu sein. Also reines Sein und Nichts, die beiden Gedanken, sind bedeutungsgleich. Sind beide eine reine Setzung ohne Inhalt. Wenn es einen Inhalt hätte, wäre es nicht rein. Rein heißt das leere Sein, das ohne Inhalt Sein. Und ohne Inhalt zu sein, ist nicht zu sein. Und also sehen wir und denken notwendig, zumindest nach Hegel, dass Sein und Nichts dasselbe sind vom Inhalt her. Und die Bedeutung des Gedankens ist genau die gleiche, obwohl es auch zugleich der größte Gegensatz ist. Und das, was total entgegengesetzt sein soll, bedeutet in Wahrheit doch das Gleiche. Das reine Sein ist in der Tat dasselbe als das Nichts. Und dann, zusammengeführt, Sein und Nichts zusammen, das Sein, was zu Nichts wird und das Nichts, was zu Sein wird, sind Entstehen und Vergehen, ist Verb. Ist beide Gedanken in einen Gedanken zusammengefasst, ist der Gedanken des Verbs. In zwei Formen, deswegen jetzt auch die beiden Seiten sozusagen dann hier zu bestimmen. Das Sein, was in Nichts übergeht, ist Vergehen. Das Nichts, was in Sein übergeht, ist Entstehen. Entstehen und Vergehen, die beiden Formen, die beiden Weisen des Werdens. Und der Gedanke, der eine Gedanke des Werdens, enthält sowohl den Gedanken des Nichts wie den Gedanken des Seins und das gegenseitige ineinander übergehen. Deswegen dreht übrigens auch, also diese Yin-Yang-Darstellung ist ja drehend gemeint, ist ja so als Bewegung gemeint, dass sozusagen das Sein zum Nichts übergeht, das Nichts zum Sein übergeht, dass sie gegenseitig ihre Seiten austauschen und ineinander übergehen und beide zusammen sind sie der eine Gedanke des Werdens.
Werden heißt aber doch die Entwicklung einer Person oder Entwicklung einer Geschichte. Que sera, dieses berühmte Lied, was soll sein? Also was wird sein in der Zukunft? Wie werde ich oder wie wird sich meine, wie werden wir uns entwickeln? Wie werden anders sein? Ist doch Werden. Ein Entwicklungsprozess.
Ja, aber entwickeln heißt, auch anders werden heißt, dass wie es war, so wird es nicht mehr sein. Also ja. Dass, wenn man das natürlich, das ist ja ganz abstrakt jetzt, das meint ja das Reinsein und Nichts. Also wenn wir über solche Inhalte sprechen, sind wir in ganz anderen Sphären, aber trotzdem, so ungefähr haben wir doch immer dieses, wie es ist, wie es war, ist dann nicht mehr, sonst hat es sich nicht entwickelt. Also ja. Da ist doch trotzdem der gleiche Gedanke mit enthalten, dass das Übergehen, das Anderswerden, das Umschlagen und beides zusammen gedacht enthalten sind. Und in der Tat gibt es jetzt sozusagen ganz verschiedene Formen des Werdens, die man dann näher differenzieren könnte. Aber das ist jetzt sozusagen nur erstmal die reine, pure Form als Beispiel. Und wie gesagt, alle dieser Beispiele könnte man lange drüber reden. Es geht darum, mehrere solche Beispiele jetzt zu hören und aus dem Vergleich sozusagen zu sehen, was kann das alles bedeuten, wie ist das bei Hegel alles gemeint. Und jedes Beispiel für sich könnte man sehr lange durchdenken und aber dann kommt man nicht dazu, mal einen Gesamtüberblick zu kriegen. Und deswegen möchten wir die Sachen jetzt nicht zu weit treiben, sondern wenn sozusagen aufgefasst wurde, wo so ungefähr der Gedanke sitzt, dann muss das fürs Erste reichen.
So sieht es im System aus. Sein, nichts,
werden. Ja, kannst du mal eine höher gehen. Wenn das denn, wenn es denn geworden ist.
Hier ist das unbestimmte Sein.
Wenn es denn geworden ist, dann ist es ein bestimmtes. Ein gewordenes ist ein bestimmtes. Und also da lasse ich jetzt eine Stufe raus, die da noch untersteckt, die jetzt nicht zeigen, aber von dem Werden kommen wir dann auch sozusagen denknotwendig zum Dasein, vom unbestimmten Sein zum bestimmten Sein.
Das Gewordene ist doch das Nichts. Früher hast du gerade gelernt, das Gewordene ist das Nichts.
Nee.
Ja, natürlich, das haben wir gerade gelernt. Ja. Aus dem Das
nee, beide zusammen
reinen,
sind das
aus
Werden.
Dem reinen,
das ist das dialektische Moment, dass ein Nichts wird. Aber beide zusammen ist das Werden.
Aus dem reinen Sein wird das Nichts und daran erkennen wir das Werden.
Nein, das so Werden ist das Zusammensehen beider Seiten.
So steht es bei
Hegel. Das dialektische.
So steht es bei Hegel.
Das Dialektische. Nee, so steht es nicht bei Hegel. Aber
ja, den kenne ich ganz gut.
Ja, ich auch.
Also,
ja.
Die Logik habe ich sehr gründlich gemacht.
Lass uns auch konstruktiv.
Ja, okay, deswegen.
Ich habe den Text sein, dass wir gleich dabei
waren. Aber ich habe mich dann verabschiedet von der Stelle.
Naja, also können wir meinetwegen, wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir auch den Text dazu lesen und können wir das ausstreiten. Aber dennoch sozusagen sagt Hegel, das gewordene Sein ist bestimmtes Sein, hat die Unbestimmtheit verlassen und ist jetzt das Dasein. Und da gucken wir uns gleich mal an, wie das weitergeht, wobei es auch eine Grobfassung ist, die da in genau und etwas anders läuft. Aber das ist so ein Grundgedanke, der sich auch immer wieder vollzieht und der ein schönes Beispiel ist, um diese Gedankendenkweise etwas aufzufassen. Und zwar ein Daseinendes ist denn immer zunächst ein Endliches. Ein bestimmtes Sein ist etwas Endliches. Und der Gedanke der Endlichkeit hat sein Gegenteil, ein Gedanken der Unendlichkeit. Einem Endlichen steht dann das Unendliche im Gedanken gegenüber. Der Gegensatz von der Endlichkeit ist die Unendlichkeit. Aber, was ist sozusagen Definition des Endlichen, ist ein Ende zu haben. Das heißt, irgendwo hört das Endliche auf, und hat anderes außer sich. Und dieses Endliche hat sein anderes im Unendlichen. Also das Ende erweist sich endlich zu sein, weil es anderes außerhalb seiner gibt, nämlich das Unendliche. Allerdings gilt das fürs Unendliche auch. Das Unendliche hat auch ein Ende, nämlich das Endliche. Das Unendliche hört da auf, wo das Endliche anfängt. Und das Ende des Unendlichen ist das Endliche. Das heißt, dieses Unendliche ist nicht unendlich, sondern ist auch endlich. So wie Sein und Nichts sich auch als das Gleiche erwiesen, erweisen sich auch der Gedanke der Endlichkeit und der Unendlichkeit in dem Gegensatz genommen als beide gleich endlich.
Das heißt, das ist Dialektik, ja.
Und damit ist diese Unendlichkeit, der Gedanke der Unendlichkeit als Gegensatz des Endlichen, ist nach Hegel die schlechte Unendlichkeit. Ist die Unendlichkeit, die nur unendlich sein will, aber nicht ist, weil sie auch unendlich ist, weil sie eben ein Ende hat, nämlich das Endliche. Und insofern zeigt sich ja wieder, wie sie sowohl der Gegensatz sind, wie auch das Gleiche sind. Und die, nehmen wir jetzt mal als Symbole, gefasst könnte man das Endliche als Punkt, als bestimmte Sein nehmen, das Unendliche als Linie, die ewig nach vorne und nach hinten weiterläuft. Dann ist die wahre Unendlichkeit als die Zusammenführung und Rückführung beider Seiten der Kreis, die sowohl Linie ist, wie auch Punkt ist. Die ewige Verendlichung des Unendlichen ist der wahre Gedanke der Unendlichkeit nach Hegel, der nicht eine Unendlichkeit ist, die kein Ende hat, sondern die sowohl unendlich wie unendlich, endlich und unendlich, was ich gerade gesagt habe, ist. Und also im Gedankenkonstrukt des Kreises sozusagen als Bild vorstellbar, Punkt, Linie, Kreis, sind die drei Gedanken der Endlichkeit, der schlechten Unendlichkeit und der wahren Unendlichkeit. Eigentlich ein, und also das kommt sehr häufig ähnlich wieder, dieses Konstrukt, dass zum Beispiel die Freiheit, die nur meint, sozusagen tun lassen können, was ich will und außerhalb der Bestimmung dessen, was man tun soll, steht, dass frei von etwas sein ist keine Freiheit, ist nur die schlechte Freiheit, weil sie außerhalb ist. Aber gut, kommen wir noch drauf. Also nur, das ist so ein Grundmuster, was einfach schön aufzufassen ist und den hegelischen Gedanken da einigermaßen auffassbar, glaube ich, darstellt. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einiges vor, deswegen können wir jetzt nicht so...
Da habe ich große Schwierigkeiten. Das Endliche hat nicht die Qualität des Unendlichen. Es liegt ganz auf anderer Ebene und ist nicht zu verstehen als das Unendliche als Fortsetzung des Endlichen. Das sind die Sachen, die man gerade so nicht miteinander bringen sollte.
Tut Hegel aber, kein nichts für. Und ich will Ihnen ja jetzt erzählen, was Hegel erzählt. Also, aber sozusagen, ich finde doch plausibel zu sagen, das Unendliche, was im Gegensatz zum Endlichen gemeint ist, hat ein Ende, hat eine Grenze, nämlich das Endliche.
Das ist schon ganz gut erklärt, aber da kann man nun stundenlang darüber diskutieren, das schaffen wir
ja
nicht.
Ja.
Ich habe ein Beispiel, was wir schon als Schüler hatten. Wenn Sie eine Kugel nehmen, dann ist nicht definiert, was das Volumen der Kugel ist. Wir nehmen immer gemein an, das Innere der Kugel sei das Volumen, aber das Draußen kann auch das Volumen sein. Das löst sich auf in der Definition der Kugel. Erinnert mich daran. Tatsächlich. Das Draußen ist ja unendlich und der Kugelinhalt, den wir so herkömmlich so bezeichnen, ist endlich. Aber das gebildete Kugel definiert sowohl einen unendlichen Raum, den man als Volumen bezeichnen könnte, als auch einen geschlossenen, berechenbaren Raum. Stimmt. Löst sich in der Kugel auf.
Ja, insofern würde man, also Kreis oder Kugel könnte man auch wieder als schlechte Unendlichkeit insofern fassen. War jetzt aber natürlich nur als Hilfe sozusagen, als plakativ zu fassen gemeint. Also Hegel sagt nicht, der Kreis ist die wahre Unendlichkeit, sondern es war jetzt nur ein symbolischer Ausdruck, der sozusagen im Punkt-Linie-Kreis-Verhältnis den Gedanken darstellen will, des Dreischrittes. Aber ich verstehe, wie Sie das meinen. Und,
so als Bild.
Ja, hätte ich auch nichts gegen. Ja, weiter, wieder ins Dreieck zurück. Und zwar soll das auch für die Logik, die ja natürlich auch das komplizierteste, schwerverstehendste, zu verstehendste im System ist, erstmal reichen. Jetzt können wir meinetwegen schon ein bisschen mehr Licht mal wieder machen.
Dann geht mir um.
Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch, ob das. Achso, nee.
Achso, wollte ich auch nicht?
Ja, wollte ich gerade fragen, ob ich da zu den Zwischenschritten was sagen soll, ob ich die einfach weglassen oder was.
Wie du meinst.
Also, wie gesagt, es wird bestimmt auch eine gewisse Überforderung oder eine gewisse Überfrachtung werden, aber dennoch sozusagen sage ich an den meisten Stellen mal ganz, ganz kurze, leichte Ahnungen dazu, dass man nur das Gefühl kriegt, aha, da ist tatsächlich jetzt immer so eine Methodik immer und immer wieder am Wirken. Also, aber viele Dinge werden wir nur so ganz kurz rüberhuschen und auf keinen Fall näher darauf eingehen, aber ich sage sie dennoch. Zum Beispiel das Wesen als Differenz. Einfache Einheit, dann Wesen als Differenz ist sozusagen das Innere der Äußeren, des äußeren Seins, der Erscheinung, der Grund und das Begründete, das innere Wesen des Schöpfers mit seiner erscheinenden Schöpfung ist das Differenzverhältnis, worum es im Wesen geht. Im Begriff wiederum ist das geeinigt, und das sage ich eigentlich nur hauptsächlich deswegen, komme ich auf den Begriff, zu dem ich jetzt gar nichts Näheres sagen will, nur weil das so ein wichtiges Wort bei Hegel ist. Und das Wort Begriff kommt bei Hegel immer und immer und immer wieder und ist sozusagen das Zentrum dieser ganzen Methodik. Also Hegels eigene Beschreibung der Methodik, kannst du nochmal so ein Tonbild zeigen, die sozusagen formal richtigste Beschreibung der Methodik ist dieses A, B, E, was für Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit steht. Und das sind die drei Momente des Begriffs. Und etwas ist nur begriffen, als vollständiger Gedanke aufgefasst, wenn man die drei Momente des Begriffs in eins hat. Und sozusagen, das meint bei Hegel Begriff, also meint die Vollständigkeit des Gedankens. Oder als noch einfacher erstmal Begriff meint den Gedanken der Sache und meint nicht das Wort, nicht das bestimmte Wort, nicht einen bestimmten Ausdruck, wie wir das jetzt heute Begriffe raten. Da haben wir verschiedene bestimmte Worte und das eine ist der richtige Begriff, die anderen sind die falschen Begriffe. Das ist aber ganz entgegengesetzt gemeint, wie Hegel das meint. Ein Begriff kann man in vielerlei, tausenderlei Worten ausdrücken, aber es ist immer der gleiche Begriff, es ist immer der gleiche Gedanke. Der Begriff meint also den dahinterstehenden Gedanken, meint die Bedeutung der Sache und nicht das Wort und gerade das bestimmte Wort, was man so im Alltäglichen gerade den Begriff nennt. Und insofern übrigens kann man immer verschiedene Worte für den gleichen Begriff benutzen. Und das macht auch eine Schwierigkeit des Hegel-Textes aus, dass er die gleichen Sachen immer mit ganz anderen Worten sagt. Gerade in der Phänomenologie verliert man total den Zusammenhang, weil das, was er eben gesagt hat, kommt gar nicht wieder, weil er jetzt ein anderes Wort für das Gleiche benutzt.
Und das ist natürlich wirklich schwierig.
Ja, aber es macht es auch denkleichter, dass es auch nicht so ein Formalismus ist, dass es immer darum geht, bestimmte Worte zu wissen und wie ist das definiert. Das ist sozusagen, sondern man muss immer nur den Gedanken der Sache auffassen und ihn in den verschiedenen Worten wiederfinden. Ist sowohl eine Schwierigkeit wie eine Leichtigkeit, aber auf jeden Fall ist wichtig zu wissen, dass Hegel mit Begriff nicht Wort meint oder bestimmten Ausdruck meint, sondern Gedanke meint, und zwar den ganzen Gedanken meint. Wobei als Begriff zunächst in subjektiver Weise, wenn aber der Begriff auch in objektiver Weise, aber immer noch formal gedacht ist, sozusagen der Begriff als wiederum konkrete Einheit, ist es die Idee.
Also nochmal hier Begriff, ich klicke da jetzt mal drauf, dann bin ich bei Begriff und da habe ich dann hier die Subjektivität, die Objektivität.
Und die Idee ist die Spitze, die Krönung der Logik. Damit endet die Logik. Also es geht zwar in der Idee noch ein bisschen weiter, aber trotzdem, die Idee ist das Ende der Logik. Und die Idee ist also der konkreteste, des konkreten Gedankens, solange er nur Gedanke ist und noch nicht die Realität betrifft. Und also die Sammlung der ganzen logischen Betrachtung mündet in der Idee. Und die Idee ist eben auch nicht, wie der normale Sprachgebrauch meint, ein Einfall. Ich hatte mal so eine Idee, wie wir das vielleicht machen könnten. So ist das nicht gemeint, sondern es ist gemeint als der vollständige Gedanke, als das formale, zugrunde liegende aller Realität, zugrunde liegende Gesamtkonstrukt, als vereinigt gedacht, als sozusagen Träger alles dessen, was sich daraus entwickelt. Also Idee ist. Für Hegel bedeutet Idee der höchste Gedanke in formaler Weise. Solange es noch nicht real gedacht ist, sondern eben rein als logisches Konstrukt gedacht ist, aber das ist der höchste, konkreteste Gedanke. Die Idee ist das Höchste, was es gibt. Und es ist sozusagen die Idee Gottes, wie vorhin auch schon gesagt, das ist nicht eine Idee, die ein Mensch hat oder nicht hat, sondern das ist der Gedanke der Welt, der schon vor der Welt da war und in der Welt überall drin steckt und nicht jetzt ein menschlicher Einfall ist, sondern er meint die Struktur, die allem zugrunde liegt. Wenn man das als ein Wort aussprechen will, ist es Idee. Oder auch die Wahrheit bedeutet es eben. Die Wahrheit als logisch betrachtet, ist die Idee. Also Idee ist sozusagen der höchste Ausdruck für Hegel im logischen Sinne. Und nicht, wie wir es meist meinen, ich habe da mal eine Idee. Also so ist es nicht gemeint. Genau, das ist ähnlich. Gut, wobei da gibt es Ideen auch. Ja. Und so. Aber trotzdem ist das schon im gleichen Sinne. Also das ist ja sozusagen im ähnlichen Sinne wie auch bei Platon und auch bei Aristoteles. Es hat sozusagen schon diesen erhöhten Bedeutungssinn. Mhm.